Schulz Spezial.
Es war so um Weihnachten rum. Ich erinnere mich noch ziemlich gut, auch wenn es jetzt 15 Jahre her ist oder sogar noch länger. Es lag so dermaßen viel Schnee und es hat einfach immer weiter geschneit, dass sich einer meiner besten Kumpels und ich uns gedacht haben, wir könnten doch mal einen Kicker bauen und von der Garage runter in den Garten springen mit dem Snowboard. Und egal, ob es uns dann sauber zerlegt oder nicht, die Landung wird auf jeden Fall weich, weil der Garten von meinem Kumpel damals quasi übergequollen ist vor Schnee. Und ich bin heute noch froh, dass wir es durchgezogen haben, auch wenn ich die Hosen komplett voll hatte, da oben auf der verschneiten Garage. Es war ein Wahnsinnsspaß. Und dass wir uns richtig verstehen, das alles war nicht irgendwo in den Alpen auf 2000 Metern Höhe. Nee, das war mitten in der Stadt, in Augsburg. Keine 500 Meter über Null. Solche Schneemassen kenne ich heute überhaupt nicht mehr. Nicht vom Berg und schon gleich gar nicht aus der Stadt. Das ist heute irgendwie anders. Oder, Claudia?
Ja, total. Also an Weihnachten hat es mittlerweile mal gern 15 Grad, Sonnenschein, du kannst im Garten sitzen oder wahlweise im strömenden Regen in Gummistiefeln zum Christbaum kaufen gehen. Auf jeden Fall ist es viel wärmer und weniger weiß. Und ich muss aber auch zugeben, so veraltet und realitätsfern, wie dieser Gedanke von weißen Weihnachten mittlerweile ist, ich tue mich schon schwer, mich da komplett davon zu verabschieden.
Das geht mir genauso, aber zumindest mal damit anfangen, das sollten wir. Und uns bewusst machen, dass es dieses heimelige Weihnachtsgefühl mit so richtig viel Schnee wahrscheinlich nicht mehr so häufig geben wird.
Aber das ist auch gar nicht so leicht, denn von der Industrie, den Tourismusorten, der Werbung wird uns deshalb nach wie vor vorgegaukelt. Also weiße Weihnachten, Skiurlaub in den Ferien, Schneeflöckchen, Weißröckchen, Schlittenfahren, Romantik, das volle Programm. Und dass unsere Erwartungshaltung und entsprechend natürlich auch unsere Enttäuschung deswegen so groß sind, ist eh klar. Und das geht auch nicht nur uns so.
Weihnachten ist Schneezeit so ungefähr. Skifahren, es macht mir auch Spaß, halt vom Berg runter zum Fahren, und wie es einfach der Schnee fehlt, das ist dann ja wie in der Wüste so ungefähr.
Ich war in der mich noch 2006, war der Schnee so hoch wie ich. Letzten Winter in den Winterferien konnte man gar nicht Skifahren. Es war ein weißer Streifen Kunstschnee nach unten.
Man kann halt hier in der Umgebung nicht mehr, keine Ahnung, bei uns im Dorf auf den kleinen Berg zum Schlittenfahren gehen oder so. Das geht leider nicht mehr.
Ich finde es schon schade, weil man dann halt immer nicht weiß, ob es dann überhaupt Schnee gibt. Also ich hoffe, es wird wieder besser.
Ich würde auf den Sommer verzichten, um Skifahren zu können.
Ich muss zugeben, ich würde den Sommer auch fürs Skifahren hergeben. Und Weihnachten, Schnee und Skifahren, das gehört halt einfach zusammen. Also gerade wenn man an Weihnachten frei hat, dann wird es halt einfach so schön passen, dann will man Skifahren. Und das ziehen viele immer noch so durch, Schnee hin oder her. Ich ehrlicherweise ja auch.
Ich kann das ziemlich gut verstehen. Bei mir ist es ähnlich. Vor 2 Jahren war ich das letzte Mal im Skiurlaub und viele von meinen Freunden, die machen das auch nach wie vor. Irgendwie geht's ja dann doch meistens.
Ja, richtig. Und aktuell machen Schneekanonen und Co. ja auch noch richtig viel Wett und eine gute Arbeit für den Skiurlaub im Dezember und Januar. Auch jetzt, vor kurzem, gab es ja dank der kühlen Temperaturen Kunstschnee en masse. Nur der Umwelt, der zeigt man damit halt den Mittelfinger.
Ja, und das Schlimme an der ganzen Sache ist, eigentlich wissen wir ja, wie umweltschädlich das alles ist. Du weißt es, ich weiß es, wir wissen es eigentlich alle.
Ja, total. Aber Skifahren und Snowboarden gehen wir trotzdem. Ich war zum Beispiel über die Feiertage auch ein paar Mal Skifahren. Zwar mit schlechtem Gewissen, aber mal blöd gesagt, mein schlechtes Gewissen, das bringt der Umwelt ja gar nichts. Und dass die Folgen durch den Klimawandel sogar noch viel größer und schlimmer sind, als wir uns eingestehen, das habe ich bei meinen Recherchen schmerzlich feststellen müssen. Deswegen kann es für mich so nicht mehr weitergehen und ich habe mich auf die Suche gemacht nach Alternativen zum klassischen Wintersport.
Und du hast auch geschaut, wie wir das, was wir jetzt sowieso tun, wenigstens so umweltfreundlich wie irgendwie möglich machen.
Genau, also zum Beispiel, dass wir easy per Mitfahrgelegenheit in die Berge kommen können und es sogar spezielle Plattformen für Wintersportler gibt. Oder dass wir nur in Gebieten Snowboarden und Skifahren gehen, die keinen Kunstschnee machen. Ja, sowas gibt es sogar bei uns hier in Bayern. Oder mal total verrückt, dass wir einfach die Ski im Keller stehen lassen und was ganz anderes machen. Denn es gibt auch andere coole Alternativen draußen am Berg.
Und wie genau die ausschauen und was wir konkret jetzt schon ändern können, das erfahrt ihr alles gleich hier. Ich bin Uli Knapp.
Und mein Name ist Claudia Gerauer.
Servus beim Puls-Spezial Wintersport 3.0, warum wir uns an einen Winter ohne Schnee anpassen müssen und das sogar Spaß machen kann. Wir sind auf der Suche nach Alternativen zum klassischen Wintersport und da sind wir nicht alleine. Es gibt natürlich was Cooleres als Skifahren auf Kunstschnee und es leben auch schon ein paar Leute durchaus vor. Puls-Reporterin Claudia Gerauer, Die Vorreiter für den neuen grünen Wintersport mit ohne Schnee. Sind es jetzt Hardcore-Hippies mit Ökotick oder was sind es für Leute?
Das sind auf jeden Fall Menschen, die einen starken Bezug zu den Bergen und zur Natur haben. Ich habe Andreas Huber aus Ruhpolding getroffen, der ist 30, in den Bayerischen Alpen aufgewachsen, direkt am Skilift, wo seine Eltern einen Skiverleih haben. Und Winter hat für Andi natürlich einen besonders hohen Stellenwert.
Schnee ist mir von Kindheit auf natürlich wichtig. Von Anfang an mit dem Schlitten gefahren, mit dem Bob gefahren hinterm Haus, dann später mit dem Skikurs, Skifahren gelernt. Klar, mit dem Hobby Kindheitsverbundenheit. Und man kann sportlich, weil ich doch ein sehr sportorientierter Mensch bin, unheimlich viel anfangen.
Und deswegen merkt Andi die Veränderungen durch den Klimawandel natürlich besonders stark. Zum Beispiel dann, wenn er von seinem Elternhaus weg eine Skitour gehen mag.
Es ist nicht mehr so oft möglich, so rein vom Gefühl her, dass ich sage, ja, ich kann auf 650 Meter Meereshöhe direkt von der Haustür theoretisch mit meinen Ski weggehen am Berg. Ist bei Weitem nicht mehr so oft möglich wie noch vor ein paar Jahren.
Und logisch, deswegen macht er sich natürlich auch Gedanken über Alternativen. Also sein neues Skifahren ist es zum Beispiel Mountainbiken und Fatbiken im Winter.
Ja, und dann gibt es ja auch Leute, die zwar weiterhin Skifahren und Snowboarden, aber die dabei eben versuchen, ihren Wintersport umweltfreundlicher zu gestalten.
Genau, das versucht zum Beispiel Sabrina. Sabrina ist 21, studiert in München und ist Jugendleiterin und Referentin beim Deutschen Alpenverein bei der DAV-Sektion Oberland.
Ich bin in München aufgewachsen und mit meinen Eltern immer schon in die Berge gegangen, Klettersteige, Wandern. Und das hat mir so wahnsinnig viel Spaß gemacht, dass für mich so ein bisschen mein zweites Zuhause ist.
Und klar, auf sein Zuhause, ich meine, da passt man natürlich auch gut auf. Und obwohl Sabrina mit Skifahren und Skiurlaub an Weihnachten groß geworden ist, verzichtet sie heute eigentlich weitestgehend darauf. Also kein Lift, keine Piste, kein Kunstschnee. Stattdessen geht sie eigentlich nur noch Skitouren und versucht das vor allem auch so umweltfreundlich wie möglich zu gestalten. Zum Beispiel, indem sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreist.
Weil ja auch das durchaus der Grund dafür ist, dass wir Winter haben, wo nicht mehr so wahnsinnig viel Schnee liegt. Und ich auch finde, dass man als Bergsportler dafür verantwortlich ist, dass man sich und seine Umwelt genau in dem Punkt auch unterstützt und da im Einklang eben lebt und nicht sagt, man besiegt die mit Natur und macht alles, was man möchte.
Ja, das klingt auf jeden Fall sinnvoll, einfach mal die Natur an Nummer 1 zu setzen und jetzt nicht die persönlichen Skispaß-Freizeitbedürfnisse.
Ja, absolut. Und der erste Schritt dahin ist halt, dass wir das, was wir sowieso tun, eben wenigstens so umweltbewusst wie möglich angehen.
Also das heißt zum Beispiel Fahrgemeinschaften bilden, um in die Berge zu kommen.
Ja, genau. Also wenn Sabrina zum Beispiel tatsächlich mal mit dem Auto und nicht mit Bus oder Bahn in die Berge fährt, dann ist ihr wichtig,
dass man ein Auto auch voll bekommt oder einigermaßen voll und dass man halt schaut, okay, wenn ich noch zwei Plätze im Auto frei habe, dann biete ich die halt auch an oder auch andersrum, wenn ich jetzt wohin fahren möchte, dann schaue ich auch erstmal, ob es irgendwie Mitfahrgelegenheiten gibt. In 90% der Autos sitzt halt eine Person oder vielleicht mal zwei Personen und das finde ich halt so das Schlimme.
Und das ist ja eigentlich eine Sache, die kann man leicht lösen. Das ist echt nicht schwer. Also man muss nicht viel organisieren und es gibt sogar spezielle Plattformen für Wintersportler, die in die Berge wollen.
Ihr hört das Puls-Spezial und es geht um Wintersport mit ohne Schnee, in zukunftsfähig und umweltschonend. Ich habe ja manchmal das Gefühl, dass es uns schon ziemlich klar ist, dass wir dauerhaft nicht so weitermachen können, wie wir es bislang machen. Also immer mehr Lifte, immer mehr Pisten, immer mehr Schneekanonen, obwohl es natürlich immer weniger natürlichen Schnee gibt und wärmere Winter insgesamt gibt. Trotzdem machen wir weiter unser Ding, als wäre nichts. Und dabei wäre der erste Schritt, also einfach das, was wir sowieso schon machen, aber wenigstens das umweltfreundlich wie möglich zu gestalten, der wäre gar nicht so schwierig.
Nee, überhaupt nicht. Also das geht ja zum Beispiel schon bei der Anreise los. Zum Beispiel, indem man Mitfahrgelegenheiten bildet, wenn man eben zum Skifahren und Snowboarden in die Berge fährt. Und da ertappe ich mich ehrlicherweise auch immer selbst. Ich bin diesen Winter schon relativ oft allein mit meinem Freund im Auto gesessen und wir sind dann zu zweit schön auf den Gletscher gefahren.
Ich kenne das ziemlich gut, weil bei mir früher war es ziemlich ähnlich. Als ich noch keinen Führerschein hatte, da musste ich mit dem Zug fahren. Wir sind dann immer von Augsburg aus zum Beispiel ins Allgäu gegondelt nach Pfronten an den Breitenberg. Das hat 2 Stunden gedauert, das war schon okay. Aber als ich dann den Führerschein hatte, habe ich mir halt ständig die Karre von meinem Vater ausgeliehen, weil es ganz einfach komfortabler ist, weil es ein bisschen schneller geht, nicht viel, vielleicht eine halbe Stunde. Und meistens bin ich auch nur mit maximal einem Kumpel im Auto gesessen.
Ja, und dabei hättet ihr und ich natürlich auch easy noch Leute mitnehmen können und unsere Fahrt anbieten.
Ja, es ist so. Und du hast ja vorhin schon gesagt, dass es dafür ganz spezielle Plattformen mittlerweile gibt. Wie funktionieren die?
Ja, da gibt es zum Beispiel GoShred. Das ist quasi die Mitfahrzentrale für Wintersportler. Gegründet hat die Plattform Martin Winchenbach, als er Student war, vor ein paar Jahren. Er hat in Stuttgart studiert und entsprechend eben auch einen relativ weiten Weg zum Snowboarden in die Berge gehabt. Und das war natürlich auch teuer. Und dann hat er seine Idee relativ schnell umgesetzt und eben GoShred gestartet.
Okay, und wie kann man da jetzt mitmachen?
Also das ist echt total einfach. Man legt sich einen Account an, das dauert gerade mal 2 Minuten. Dann kann man sich schon suchen, wo man hin möchte oder eben selber ein Angebot einstellen, wo man hinfährt. Sprich, man sagt eben genau, wo geht's hin, wie viele Plätze hat man noch frei, ist man Raucher oder nicht Raucher und wie viel Geld will man zum Beispiel von seinen Mitfahrern dafür haben.
Okay, dann das klingt jetzt genau wie eine normale Mitfahrgelegenheit und es klingt alles eigentlich auch ziemlich easy.
Ja, und deswegen kommt es tatsächlich auch super an. Laut Martin ist die Nachfrage auch immer weiter gestiegen.
Man sieht das auf jeden Fall an den Zahlen, dass die Anzahl der Fahrgemeinschaften extrem zugenommen hat. Und diese Steigerung spricht für ein Bewusstsein bei den Leuten, dass es Sinn macht, Fahrgemeinschaften zu bilden.
Sagt Martin, den ich übrigens gerade per Skype auf Bali erwischt habe, wo er gerade zum Surfen unterwegs ist, um eben zu warten, bis es bei uns mehr Schnee hat. Seine Plattform, die läuft auf jeden Fall. Also mittlerweile sind es etwa 10.000 Leute, die da registriert sind. Pro Monat werden um die 500 Fahrangebote und 600 Mitfahrgesuche eingestellt. Inwieweit der Umweltgedanke oder dann einfach nur der Wunsch, Geld zu sparen, das ist, was die Leute motiviert, das kann man natürlich relativ schwer auseinanderdröseln. Weil letzten Endes natürlich jeder sagt, wenn er gefragt wird, klar, ich mache das für die Umwelt.
Und letzten Endes siegt halt dann doch oft die Bequemlichkeit. Also so kenne ich es halt von mir selber.
Ja, bei mir ist es genauso. Also ich fahre total gern dann los, wenn ich losfahren möchte. Ich möchte auf niemanden warten oder selber irgendwo mit dem ganzen Equipment rumstehen und darauf warten, dass ich irgendwo aufgegabelt werde. Dann mit weniger Freiraum im Auto sitzen und.
Ja, ich kenne das. Aber genau das sollten wir dann vielleicht in Zukunft in Kauf nehmen. Und das sind ja nur kleine Einschnitte im Vergleich zu dem, was wir mit unserem Skiwahnsinn sonst so anstellen.
Ja, absolut. Deswegen nehme ich mir das auch fest vor, dass ich das nächste Mal, bevor ich in die Berge fahre, einfach in meinem Freundeskreis schon mal rumfrage, wer denn noch mit will, um mein Auto halbwegs voll zu bekommen. Weil ich stelle mir schon so ein bisschen die Frage, ob wir überhaupt eigentlich noch so weitermachen und das verantworten können. Und genau diese Frage stellt sich auch Martin von Go Shred.
Das ist auf jeden Fall eine krasse Umweltbelastung, unser Sport. Aber wir würden es so oder so machen. Und mein Ansatz ist da, dass halt jeder die Möglichkeit hat, seinen Beitrag dazu zu leisten. Und mein Beitrag ist halt, dass ich versuche, meinen CO2-Fußabdruck so gering wie möglich zu halten und jedem die Möglichkeit gebe, seinen CO2-Fußabdruck zu verkleinern.
Sprich, wenn wir es uns dann schon nicht nehmen lassen wollen, dann wenigstens so weit aus unserer Komfortzone rausbewegen und eben beim Fahren zusammentun. Oder vielleicht noch einen Schritt weiter gehen, viel besser, nicht immer auf Teufel komm raus Skifahren und Snowboarden gehen, sondern nur dann, wenn es wirklich geht, also auch mal ohne Kunstschnee.
Wenn wir schon ständig Skifahren und Snowboarden wollen, dann sollten wir uns so umweltfreundlich wie möglich in die Berge begeben. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang, aber ich finde, das ist halt nur ein ziemlich kleiner Anfang. Wie siehst du das, Claudia?
Ja, also es ist besser als nichts, aber ja, tatsächlich. Weil indem wir die Angebote wahrnehmen, also sprich uns schon im November und Dezember auf den Gletscher oder die Kunstschneepiste hauen, feuern wir ja gerade diese Systematik, die Schneekanonen weiter an, die künstliche Beschneiung und diesen krampfhaften Skitourismus. Es gibt aber auch Skigebiete, die das ganz anders machen.
Okay, wie schauen die aus? Also ich kenne von früher tatsächlich nur ein einziges. Als ich noch mehr Snowboarden war, da gab es ein Gebiet in Mittenwald, glaube ich. Welche Gebiete lassen denn den Kunstschnee heute denn ganz weg?
Also ein Beispiel dafür ist Hochschwarzeck in den Berchtesgadener Alpen. Das ist so ein sogenanntes Naturskigebiet. Und was das genau bedeutet, das hat mir Christian Riel erklärt. Er ist der Bergbahnbetreiber dort.
Das Skigebiet Hochschwarzeck ist halt so ausgerichtet, dass wir auf eine künstliche flächendeckende Beschneiung komplett verzichten. Das heißt, wir haben im Skigebiet keine Schneekanonen, hoffen halt jedes Jahr auf die natürliche Schneedecke und wir richten weitgehend unsere Präparation der Pisten auf die Ruhezeiten der Tiere.
Also Rücksicht auf Tiere und Pflanzen nehmen und kein Kunstschnee. Und dann ist aber auch noch eine Sache, die es nicht gibt.
Es ist so, dass wir zum Beispiel auf jegliche Art von Beleuchtung verzichten. Es gibt keine Abfahrten, die nach 16 Uhr betrieben werden. Auf die Naturrodelbahn, die wir anbieten, auch hier findet kein Nachtrodeln statt.
Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr vernünftigen Konzept. Auf jeden Fall super für die Natur, aber auch nach ziemlich wenigen Skitagen pro Winter.
Ja, das stimmt leider. Also letzte Saison waren es weniger als 10 Tage, an denen der Lift gelaufen ist in Hochschwarzeck. Und es ist dann natürlich schon krass wenig. Aber letztlich muss man sich das auch leisten können als Liftbetreiber. Und Christian muss dann eben im Sommer schauen, dass er den fehlenden Winterbetrieb kompensiert. Aber er merkt schon auch, dass dieses Naturkonzept zieht und
dass den Leuten diese Art der Pistenpräparierung oder der Bewirtschaftung eines Skigebiets immer mehr wert wird. Das heißt, sie legen gerade in so kleinen Skigebieten schon Wert auf naturverträgliche Mechanismen, die da stattfinden und lassen sich das auch was kosten.
Sprich, die Leute, die würden das Konzept super gut annehmen, nur das Problem ist halt auch, dass es wahnsinnig selten geht.
Okay, aber wenn wir jetzt alle nur noch dann Skifahren gingen, wenn wirklich echter, natürlicher Schnee da liegt, dann wäre das ja auf jeden Fall mal der nächste Schritt. Und auch wenn es dann wahrscheinlich wieder andere Probleme gäbe, also weil die Zeiträume, wo das geht, immer weniger werden und wenn dann alle gleichzeitig auf den Berg wollen, dann gibt es zu den Zeiten und auf den begrenzten Flächen wahrscheinlich riesiges Chaos und Staus ohne Ende. Und wie schlimm es nämlich wirklich schon ist in puncto Klimawandel und dass wir es uns eigentlich jetzt schon gar nicht mehr rausnehmen dürften, noch Skifahren und Snowboarden zu gehen, das zeigen die nackten Fakten gleich hier im Puls Spezial. Skifahren und Snowboarden und dabei möglichst die Umwelt schonen, wir versuchen es ja zumindest. Also wenn wir zum Beispiel schön mit der Mitfahrgelegenheit an den Berg fahren oder mit der Bahn ins Oberland oder ins Allgäu gondeln und das auch nur dann, wenn wirklich genug Naturschnee liegt und man keinen künstlichen Schnee braucht. Wir bemühen uns und das reicht aber leider noch lange nicht, weil so wie die Natur unter dem Wintertourismus leidet, müssten wir eigentlich sofort damit aufhören. Wir tun es aber nicht. Wir ja auch nicht. Also ich nicht, Claudia auch nicht. Und Claudia hat mal wirklich krasse Miesmacher-Facts gesammelt, die zeigen, dass es viel schlimmer ist, als wir es uns eingestehen.
Miesmacher-Fact 1. Bye-bye Schnee und Eis.
Klimawandel ist gleich weniger Schnee. Daran spüren zumindest wir ihn hier in Alpennähe am meisten. Bis Ende des Jahrhunderts steigt die Schneefallgrenze noch weiter und es schneit immer weniger. Und zwar viel weniger. Im Tal soll es ganze 90% auf 2500 Metern Höhe 80% weniger Schnee geben. Und auch die Gletscher gehen immer stärker zurück. Durchschnittlich ca. 10 Meter jedes Jahr. Am heftigsten hat sich letzten Sommer der Gebhardtschwerner zurückgezogen. Über 120 Meter. Und wenn es so weitergeht, dann sind alle Gletscher in 30 bis 40 Jahren komplett weg. Grund ist, logisch, die steigende Temperatur. Die ist in den letzten 100 Jahren global im Durchschnitt um 0,8 Grad gestiegen und in den Alpen sogar um 2 Grad.
Miesmacher Fact 2. Schneekanonen geben der Umwelt den Rest.
Immer weniger Schnee, aber Skifahren und Snowboarden wollen wir trotzdem. Damit an Weihnachten niemand auf einem grünen Hang steht, laufen die Schneekanonen nonstop. Allein in Österreich waren letzten Winter um die 19.000 Kanonen im Einsatz. Vor 6 Jahren waren es in allen europäischen Wintersportregionen zusammen noch 3.000. Und viele Schneekanonen brauchen viel Wasser. 95 Milliarden Liter pro Jahr in den kompletten Alpen. Das ist 50 Mal so viel Wasser wie im Chiemsee. Insgesamt werden 70.000 Hektar im Alpenraum beschneit, also fast 1,5 Mal die Fläche des Bodensees. Und das verbraucht jede Saison dieselbe Menge an Strom, die 500.000 Haushalte im Jahr benötigen.
Miesmacher Fact 3. Mehr Straßenmeter als Höhenmeter.
Jedes Jahr fahren 120 Millionen Besucher in die Alpen. Und 90% davon kommen mit dem Auto. Und selbst beim umweltbewussten Alpenverein fahren 70% der Mitglieder mit dem Auto in die Berge. Die Folge? Der durchschnittliche Bergsportler legt pro Jahr über 5000 Kilometer zurück. Einmal Hamburg, Istanbul und zurück.
5000 Kilometer pro Jahr. Ich glaube, wir müssen dringend was ändern. Wie das geht, ohne auf Spaß am Berg dabei zu verzichten, das hört ihr gleich. Und wir erfahren auch, wie krass man die Folgen vom Klimawandel schon jetzt sieht. Sabrina Keller, die haben wir vorhin schon kennengelernt. Sabrina war früher mit ihren Eltern ständig in den Bergen zum Skifahren. Das war bis vor ein paar Jahren überhaupt keine Frage für sie.
Bei mir ist inzwischen schon so, dass ich sage, okay, ich gehe mit meinen Eltern immer noch gerne ein paar Tage Skifahren jedes Jahr, aber eigentlich für mich selber haben die Skitouren da jetzt einfach liegen weiter vorne, weil ich auch einfach nicht mehr ganz hinter dem Skifahren stehe, von rein umwelttechnischen Aspekt.
Das sagt Sabrina, sie ist 21 und Jugendleiterin beim Deutschen Alpenverein, beim DRV. Und Sabrina versucht auch, dass sie mit ihren Jugendgruppen Wintersport möglichst im Einklang mit der Natur hinbekommt.
Das heißt quasi, Sabrina reist nicht mehr ewig weit an und dann irgendwo am Ende der Welt auf Kunstschnee pisseln zu gehen. Und gerade weil sie aber trotzdem viel in den Bergen unterwegs ist, spürt sie die Folgen des Klimawandels ganz unmittelbar.
Am Taschachgletscher, da war ich jetzt vor kurzer Zeit und da war ich aber auch schon, als ich klein war, öfters mal. Also da, wie sich das in jetzt allein meinen paar Jahren, die ich lebe, irgendwie verändert hat, das ist schon krass. Und ich glaube, das waren 3 Jahre Unterschied zu dem Mal, wo ich davor dort war. Wie krass der Gletscher in der Zeit schon allein zurückgegangen ist, dass man es wirklich mit dem Auge sieht.
Und wer das so wie Sabrina miterlebt und gleichzeitig noch die Zahlen kennt, der dürfte eigentlich eh gar nicht mehr so wie gehabt weitermachen. Und ich fange da schon auch das Nachdenken an, weil solche Situationen kenne ich tatsächlich auch.
Ich muss sagen, ich habe bislang keinen Gletscher vor Augen, dem ich jetzt seit Jahren beim Schmelzen zuschauen kann. Und ich gebe auch zu, dass immer wenn ich die Zahlen und die Meldungen zum Klimawandel höre, ich eigentlich immer mehr abstumpf. Also ich stumpf wirklich ein bisschen ab und ganz einfach liegt es daran, glaube ich, dass ich es einfach nicht unmittelbar spüre.
Das kann man tatsächlich ändern. Es gibt einen Gletscher im Ötztal, den kann man anrufen und beim Schmelzen zuhören. Das klingt dann ungefähr so.
Connected directly and in real time to the Vernachtferner Glacier, located in the Ötztal Valley of the Seven Austrian Alps at a height of 3000 meters.
Also momentan ist es so, dass es nur eher rauscht, man hört so diese Störgeräusche. Wenn man tatsächlich aber im Sommer anruft, dann hört man ihn wirklich schmelzen, dann tröpfelt es in der Leitung und das klingt dann wiederum so.
Okay, interessant. Auf jeden Fall interessant. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht ganz genau gecheckt. Was steckt denn jetzt dahinter dieser ganzen Geschichte?
Also dahinter steckt das Projekt Calling the Glacier. Das ist von dem Münchner Klangkünstler namens Kalle Lahr. Und der hat quasi im Vernachtferner auf 3000 Meter Höhe in den Ötztaler Alpen ein Mikrofon im Gletscher angebracht, das die Geräusche quasi live überträgt, wenn man denn dann eine bestimmte Telefonnummer anruft. Und mit der Aktion will er halt verdeutlichen, wie es mit den Gletschern dahin geht, dass man es halt einfach unmittelbar hören kann. Jeder, du, ich. Also du kannst das nächste Mal auch anrufen.
Ich rufe an, am besten im Sommer, dann hört man es tröpfeln. Jetzt im Winter ist es zu kalt. Auf jeden Fall eine coole Aktion und ich habe das Gefühl, ja, wenn ich so tröpfeln höre, dann habe ich tatsächlich eher ein Gefühl dafür, dass da was dahin schmelzt und es schafft auch so ein bisschen eher ein Bewusstsein für die Folgen vom Klimawandel.
Ja, genau, weil das fehlt eben noch vielen Leuten und genau die halten dann eben starr am Skifahren fest. Das sagt auch Andi Hubers Ruppolding, dessen Eltern einen Skiverleih haben.
Die Nachfrage nach Skifahren ist ungebrochen. Der Eintages-Skitourist oder der Wochenend-Skitourist fällt teilweise weg, aber der weiter entfernte Gast, der kann Schnee nicht hat vor der Haustür, der kommt trotzdem.
Und der Andi versucht dann den Leuten, die eben zum Skifahren kommen, auch Alternativen aufzuzeigen und sagt ihnen zum Beispiel, hey, man kann auch im Winter Mountainbiken oder Fatbiken. Und der Widerstand ist dann aber ehrlicherweise ziemlich groß. Also wir müssen da umdenken, denn wir machen uns da echt Illusionen vor. Es ist letztlich so, Wintersport, Skifahren und Snowboarden ist nun mal per se schlecht für die Umwelt. Selbst wenn wir jetzt per Mitfahrgelegenheit anreisen oder eben nur in Naturskigebieten unterwegs sind.
Wir haben schon gehört, dass der Klimawandel ziemlich weit fortgeschritten ist, viel weiter, als wir uns das eingestehen wollen. Klar, wir sehen, wie die Gletscher schmelzen, vorhin haben wir es auch gehört. Und dass es immer weniger Schnee gibt, das wissen wir auch. Aber unsere persönliche Betroffenheit, die ist anscheinend noch nicht so groß. Und auch das Bedürfnis, was zu ändern, das ist eher so mittel ausgeprägt. Dabei ging es ziemlich einfach, dass man zumindest mal einen winzigen Beitrag leistet, zum Beispiel indem man per Mitfahrgelegenheit in die Berge fährt und das dann auch nur macht, wenn es wirklich genügend natürlichen Schnee gibt und keinen Kunstschnee. Aber weniger Skifahren und Snowboarden, jetzt wo es noch geht, das will so gut wie keiner. So kommt es mir zumindest vor. Ich fahre mittlerweile weniger Snowboard und Ski als früher, aber ehrlich gesagt mache ich das nicht der Umwelt zuliebe, sondern ganz einfach, weil mir die Zeit fehlt. Pulsreporterin Claudia Gerauer, du bist deutlich mehr in den Bergen unterwegs als ich. Wie siehst du das?
Ja, also ich ertappe mich tatsächlich auch ständig selbst dabei, wie ich mir das schönrede, dass ja mein restliches Leben super umweltbewusst ist und dass das dann schon noch drin sein muss. Aber klar, genau mit diesem unreflektierten Weitermachen und Schönreden verschlimmern wir es immer mehr. Denn wir halten ja im Kopf schon noch gern fest an dem, wie es früher war, gerade um Weihnachten rum.
Wenn man in der Früh am 24. aufsteht und rausschaut und alles ist einerseits kahl, aber es liegt auch kein Schnee, also so eine ungemütliche Stimmung, das ist halt schon, finde ich schon sehr traurig und auch einfach, weil für mich Weihnachten früher auch immer was anderes bedeutet hat. Es war immer gleich und ich war immer Schlitten fahren und das ist schon so ein bisschen immer ein Stich ins Herz, dass es nicht so ist.
Und wenn Leute wie Sabrina jetzt mit 21 schon so an diesen Mustern festhängen, klar, dann geht es der älteren Generation erst recht so. Und viele fahren dann eben dem Kunstschnee an Weihnachten hinterher. Sabrina aber nicht, also sie fährt überhaupt nur seltenst mit dem Auto in die Berge und auch gar nicht mehr in Skigebiete. Aber ihre Leidenschaft für Wintersport in den Bergen muss sie dafür nicht aufgeben. Sabrina, die geht eigentlich nur noch Skitouren und fährt kaum mehr in Skigebiete. Und ihre Skitouren, die gestaltet sie auch noch so nachhaltig wie möglich und fährt eben, wenn sie als Jugendleiterin mit ihren Gruppen unterwegs ist, immer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, also Bus oder Bahn, in die Berge.
Gerade in den bayerischen Voralpen gibt es ja auch viele Möglichkeiten, wo man gut auf Skitour fahren kann. Gerade jetzt so das Spitzingebiet, da kommt man super mit der bayerischen Oberlandbahn hin. Und da haben wir halt damals geschaut, wo kann man leichte Skitouren machen und wie geht es am besten öffentlich und sind so eigentlich auf die Idee gekommen.
Also das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, zum Beispiel am Taubenstein am Spitzingsee. Da kann man bis auf 10 Meter an den Einstieg zur Skitour hinfahren mit dem Auto. Also ich habe es nie öffentlich gemacht, sondern ich war immer mit dem Auto unterwegs und ich bin da auch nie mit mehr als nur einem Mitfahrer hingefahren. Ich bin also eine Parade-Umweltsau, wenn man so will. Und ich gebe es zu, ich habe auch überhaupt nicht geguckt, wie es jetzt öffentlich gehen könnte.
Damit ich nicht so eine Umweltsau bin, wollte ich eigentlich schauen, wie es öffentlich geht. Ich wollte genau das testen und mit Sabrina zusammen auf Öffi-Skitour gehen sozusagen. Aber es hat leider erst so kurz vor der Sendung jetzt geschneit, dass wir es nicht machen konnten. Sabrina meint aber, aufs Auto zu verzichten, es ist schon in gewissermaßen ein großes Opfer.
Man muss sich schon sehr einschränken. Also es gibt sehr viele Touren, die wirklich schwierig öffentlich sind. Theoretisch würde man wahrscheinlich überall öffentlich hinkommen, aber da wird dann halt schnell aus einer Stunde Autofahrt 3 Stunden öffentlich und das ist halt gerade bei einer Tagestour oft nicht möglich. Aber ich finde, dass es inzwischen viele, viele Möglichkeiten gibt, wo man auch gut öffentlich hinkommt.
Heißt also, wenn man bei der Tourenauswahl gleich von vornherein ein bisschen mitdenkt und die eigene Bequemlichkeit hinten anstellt, dann klappt das ganz gut. Aber wenn es einem natürlich schon zu aufwendig ist, sich eine Mitfahrgelegenheit in die Berge zu organisieren, dann ist einem das wahrscheinlich erst recht zu viel, mit dem ganzen Touren- und Ski-Equipment zum Bahnhof zu trappeln, sich dann in den Zug zu setzen.
Ja, und nach der Tour dann wieder darauf zu warten und zu hoffen, dass der Zug jetzt pünktlich kommt, dass er keine allzu große Verspätung hat. Dann sitzt man verschwitzt in der Bahn drin, man friert oder vielleicht schwitzt man auch, je nachdem, wie das Klima so ist in dem Wagen. Und dann hat man natürlich noch das ganze Ski- und Snowboard-Klump dabei, muss das dann, wenn man zu Hause am Bahnhof ankommt, wieder heimschleppen. Ich habe das früher mit dem Snowboard tatsächlich getan für Tagestouren, da hatte ich halt noch keinen Führerschein. Heute habe ich da einfach keinen Bock mehr drauf, ich tue mir dieses nimmer an.
Ja, verstehe ich. Und außerdem ist die Bahn ja nicht nur häufig unpünktlich, sondern auch nicht super billig. Also wenn man sich zum Beispiel zu 5 in das Auto setzt, ist das teilweise sogar günstiger. Aber Sabrina, die zieht ihr Ding trotzdem durch und lebt ihren Jugendgruppen vor, wie umweltfreundliches Skitourengehen aussieht, nicht nur bei der Anreise.
Man achtet natürlich schon drauf, wo man ist. Also so gerade das Thema auch Naturschutzgebiete, dass wir wirklich in den Gebieten bleiben, wo man auch weiß, es ist okay. Und alles, was mitgenommen wird in die Berge, wird auch wieder mit zurückgenommen und alles tut, um es halt möglichst so zu hinterlassen, wie man es vorgefunden hat.
Weil natürlich die ganze umweltfreundliche Anreise und das Skitourengehen, also agieren ohne Lift und ohne menschgemachte Strukturen, nichts bringt, wenn man dann im Gelände nicht achtsam ist oder die Umwelt dort schändet, indem man seinen Müll liegen lässt.
Claudia, du sagst, Skitouren sind auf jeden Fall eine umweltfreundlichere Alternative zum Pisteln und zum Massenskitourismus. Das klingt jetzt erstmal gut, aber ich habe das Gefühl, dass mittlerweile dermaßen viele Leute mit dem Tourengehen angefangen haben, ich ja auch vor kurzem, dass das wirklich zum Problem werden könnte. Was bringen denn die Massen an Skitourengehern für neue Probleme mit sich?
Naja, ich sage jetzt mal so, nicht jeder Trendtourengeher, der ist natürlich so gut geschult wie Sabrina vom DAV. Ein Problem ist zum Beispiel, dass viele von den Pistlern, die quasi zum Tourengehen mutiert sind, trotzdem an ihren Routinen festhalten. Das heißt also, sie wollen so früh wie möglich im Winter loslegen und im Dezember und Januar machen sie dann die gängigen Touren, zum Beispiel am Spitzingsee, wo du ja auch schon öfters warst. Und das, obwohl der Schnee oft eisig ist, die Steine noch rausschauen und es saukalt ist. Und das kennt auch Sabrina.
Ich erinnere mich schon an so Situationen, wo man irgendwie im Sudelfeld hochgelaufen ist und da tatsächlich das Gefühl hatte, man ist mit 400 Leuten auf diesem Berg.
Aber dann, so ab Ende März und im April, wenn es noch super oder sogar am besten geht und die Temperaturen milder sind, dann sind die Trend-Skitourengeher schon komplett auf Frühling gepolt und sagen, oh, wir wollen jetzt lieber Mountainbiken.
Okay, das heißt, das Problem verlagert sich quasi nur von der Piste ins Gelände.
Genau, und das Off-Pist-Gelände, das ist ja auch nicht unendlich. Und bei immer weniger Schnee gibt es natürlich auch immer weniger Varianten. Und wenn dann so viele Menschen auf so einem kleiner werdenden Gelände unterwegs sind, dann dringen die Leute natürlich immer weiter in die alpinen Schutzzonen ein, was wiederum für Flora und Fauna auch nicht fein ist.
Ich glaube, dass es tatsächlich auch manchen Leuten, weil es macht ja jeder und jeder geht auf Skitour, genau wieder nicht so dieses Bewusstsein dafür da ist, dass man auch, wenn man auf Skitour geht, natürlich irgendwie einen Einfluss auf die Berge hat. Und auch da, wenn jeden Tag 300 Leute eine Route hochlaufen, wahrscheinlich diese Route auch im Sommer zu sehen ist. Nicht so schlimm wie beim Skifahren, aber ich glaube, dass das Bewusstsein vielen Leuten trotzdem fehlt und sie halt sagen, ja, wenn ich auf Skitour bin, dann ist ja eh alles super umweltfreundlich.
Und vielen Neueinsteigern, denen fehlt quasi nicht nur dieses Bewusstsein, sondern auch noch die Erfahrung und die Skills, um sicher im Gelände unterwegs zu sein.
Und das kann natürlich dann nicht nur für sie selber gefährlich sein, sondern im Zweifelsfall halt auch für alle anderen, die da unterwegs sind, im Gelände am Berg. Und wenn dann sowas los ist, so wie bei Sabrinas Tour am Sudelfeld, dann stelle ich mir das ehrlich gesagt nicht so geil vor.
Nee, überhaupt nicht. Also ich sag nur, Lawine ist super gefährlich und für Sabrina ist es natürlich auch total beunruhigend.
Das macht mir dann tatsächlich ein bisschen Angst, weil im Zweifel bringen sie eben alle in Gefahr und es gibt auch durchaus oft Situationen, wo eben nicht nur ein Hang betroffen ist, sondern wo ganze Hangsysteme betroffen sind, wo man halt selber sich dann auch gar nicht mehr unbedingt sicher fühlen kann.
Das sind halt dann einfach insgesamt zu viele Leute auf zu wenig Off-Pist-Gelände. Die Erfahrung fürs alpine Gelände fehlt einigen und diese höchste Nachfrage ans Tourengehen, die fällt nicht unbedingt mit dem meisten Schnee und den besten Bedingungen im Winter zusammen.
Das heißt also, das scheinbar sanfte Skitourengehen, am Ende ist es dann letztlich doch nicht das Allheilmittel für den Wintertourismus. Schon gar nicht, weil man ja dazu genauso Schnee braucht. Und wie man es bei Sabrina und dir gesehen hat, ihr konntet bis Anfang Januar nicht mal zusammen auf Tour gehen, um zu schauen, wie gut das zum Beispiel mit der öffentlichen Anreise klappt. Wintersport ohne Schnee. Das heißt ja dann eigentlich, dass man Outdoor-Sport macht, so wie Mountainbiken, Wandern oder Klettern. Also ganz ähnlich wie im Herbst oder im Frühjahr, nur dass es halt einfach kälter dabei ist, oder?
Genau, und wenn sich dann doch mal noch so ein kleines bisschen Schnee dazu verirrt, dann muss man die Kletterrouten oder die Mountainbike-Touren halt einfach ein bisschen abwandeln. Eine, die das genauso angeht, das ist Ursula Nagel. Sie ist 27, Bergwanderführerin in Ramsau bei Berchtesgaden und bietet in der Bergschule von ihrem Papa Winter- und Schneeschuhwanderungen an. Und je nachdem, wie das Wetter gerade ist, passt Ursi ihre Touren, aber auch ihren eigenen Freizeitbergsport an.
Mitte November war ich zwei Skitouren, aber genauso war ich 10 Tage später wieder beim Klettern.
Und selbst wenn zum Beispiel der Winterurlaub in den Bergen langfristig geplant ist, was ja bei den meisten Leuten so der Fall ist, kann man ja trotzdem das tun, was genau dann geht. Und wenn halt nur Wandern drin ist, Mai, dann muss man halt wandern gehen.
Ja, aber das ist ja das Problem. Also dafür fahre ich ja nicht extra in den Urlaub. Wenn ich jetzt in die Berge, in den Winterurlaub fahre, dann will ich halt ganz einfach Schnee haben und ich will jetzt auch mehr Action, als ich beim Wandern kriege. Und dann kommt noch dazu, dass Winterurlaub ganz einfach einen Haufen Kohle kostet.
Ja, ich kann dich da ja tatsächlich total gut verstehen, aber man kann ja zumindest mal was Neues ausprobieren. Also wie zum Beispiel mit Ursi auf eine Schneeschuhwanderung gehen. Dazu braucht es auch gar nicht so arg viel Schnee und es ist definitiv sanfter, umweltfreundlicher als der Massenskitourismus mit Skischaukel und fetten Pisten. Aber Ursi sagt auch,
also ich denke, dass hauptsächlich die Leute machen, die nicht Skifahren können.
Also so Leute quasi wie dich und mich, die das in Zukunft mal als Alternative zum Skifahren sehen könnten, die erreicht Ursi noch gar nicht.
Naja, und meistens ist der Pauschal-Skitourist, der dann beim Pisteln schon immer mal wieder eine kleine Pause braucht, auch gar nicht unbedingt fit genug, um jetzt so eine Wanderung von 3 Stunden bergauf zu machen, denke ich mal.
Ja, das kann noch dazu kommen. Und der ist vielleicht auch eher auf der Suche nach so einem Eventsport-Erlebnis und nicht unbedingt nach dem nachhaltigen, zukunftsfähigen Wintersport. Das merkt Ursi vor allem dann, wenn es auch für die Schneeschuhwanderungen mal nicht genug Schnee gibt.
Also ich biete die Leute das immer gerne an und sage, wir können auch alternativ dann eine Wanderung machen, eine schöne. Aber leider muss ich sagen, wird das nicht angenommen. Also das habe ich bis jetzt noch nie gehabt, dass jemand gesagt hat, okay, dann machen wir statt Schneeschuhwanderung, machen wir dann eine kleine Winterwanderung oder so. Also das ist leider nicht so.
Ursi glaubt, dass man die Leute tatsächlich einfach zum Umschwenken zwingen muss.
Wenn es irgendwann keinen Schnee mehr gibt, dann denke ich mal, werden die Leute die Alternative vielleicht auch besser annehmen.
Aber bis Skifahren und Snowboarden halt gar nicht mehr geht, das kann halt tatsächlich noch ein bisschen dauern.
Ja, okay. Dabei wäre es ja wichtig, dass jetzt schon das Umdenken stattfindet und dass wir was ändern an der ganzen Sache.
Ja, gerade als Bergsportler, der die Veränderung durch den Klimawandel besonders mitbekommt, das wäre definitiv an der Zeit. Und zwar zum Beispiel so.
Rausschauen, wie sind die Verhältnisse, was kann ich gerade machen, was ist möglich und nicht andersrum. Nicht die Natur dazu zwingen, was wir gerade wollen, sondern einfach das zu machen, was uns die Natur einfach gerade bietet, was wir machen können.
Und so denkt auch nicht nur Ursi, sondern zum Beispiel auch Andi Huber aus Ruppolding, den haben wir ja vorher schon kennengelernt. Der macht zum Beispiel immer das, was das Wetter gerade hergibt. Und das ist bei ihm mittlerweile ganz häufig das, was er sowieso im Frühling, im Sommer und im Herbst am allerliebsten macht, und zwar Mountainbiken und Fatbiken.
Das, was wir da hören, das ist das neue Skifahren oder zumindest das, was Skifahren und Snowboarden ersetzen will. Wenn es dafür nicht mehr genügend Schnee gibt, ganz einfach. Also auch jetzt schon in den Frühwintermonaten. Claudia, du hast tatsächlich deine geliebten Ski ganz freiwillig gegen ein Fatbike getauscht.
Genau, ich war in Ruhpolding bei Andy Huber und habe Winterfatbiken getestet. Weil nach meinen Recherchen konnte ich echt nicht mehr mit gutem Gewissen im Frühwinter Skifahren gehen. Und ich wollte eine Alternativsportart finden, die Zukunft hat, auch komplett ohne Schnee. Und was für mich natürlich total wichtig ist, die ein bisschen Actionfaktor mitbringt.
Aber bei der Kälte mit dem Fatbike, dem Berg hochstrampeln, ich stelle mir da den Actionfaktor nicht so groß vor. Ich stelle mir eher so stumpfes, zähes Hochtreten im Schneckentempo vor.
Ja, genau deswegen hat der Andi für unsere Fatbike-Testtour auch zwei E-Fatbikes vorbereitet. Denn auch für ihn als routinierten Biker und Guide bringt die Unterstützung durch den E-Antrieb nur Vorteile.
Mit dem E-Bike ist es höher, schneller, weiter. Dadurch spricht es ein größeres Publikum an. Einfach eine Zielgruppe, die fitnessmäßig einfach nicht ganz auf dem Level ist.
Und für den trainierten Sportler bringt der E-Antrieb mehr Action. Also zumindest ist das, was ich mir davon erhofft habe.
Okay, es klingt ziemlich übel. Ich bin aber auf jeden Fall mal ganz gespannt, ob du deine Action dann am Schluss auch bekommen hast.
So wie das jetzt so dasteht, ist das für dich für die Größe ideal. Und hat vorne ein Spike-Fatbike-Reifen drauf, dass du einfach vorne am Reifen, wenn da mal Eisplatten oder so hergeht, einfach nicht wegrutscht.
Fatbike-Touren im Winter. Das bietet Andy Huber seit letzter Saison an und verleiht die Bikes mit den dicken Reifen, quasi als Alternative zum klassischen Winter- und Skisport. Vor der Tour müssen wir aber erstmal das Radl und den E-Antrieb richtig einstellen.
Sitzt die mal nerven.
Okay.
Von der Sattelhöhe gut.
Gut. Was ist das ist da? Da ist ein Plus, ein Minus.
Genau, um Daumen schön zu bedienen, kannst du die Unterstützungsstufen auswählen. Du kannst einfach mal auf Plus drücken. Was dann passiert? Genau.
Ah, Tour.
Dann haben wir einen Tourmodus.
Sport, Turbo.
Ja.
Turbo klingt ganz gut, ganz auf meinem Geschmack.
Das klingt nach Fun.
Ja.
Jetzt fahren wir einfach mal eine Runde da um den Hof und schaust einmal, ob alles funktioniert, bevor wir losfahren.
Das ist ja lustig.
Sitzposition schaut gut aus.
Ja.
Ich glaube, wir können starten.
Cool. Es fühlt sich ein bisschen an wie Panzerfahren. Es ist auch fast zu laut.
Cool, oder?
Ja, tatsächlich echt cool. Einen rutschigen Wiesentrail raufheizen, das ist genau mein Ding. Fast so, wie wenn man beim Tourengehen einen schwierigen Aufstieg mit Spitzkern schaffen muss. Aber die eigentliche Herausforderung kommt ja erst.
Da liegt jetzt tatsächlich so ein bisschen Schnee, ein paar Eisreste.
Da ist jetzt eisig, komprimiert. Jetzt fahren wir da mal ein Stück rauf.
Das ist schon so ein bisschen eine Herausforderung. Also direkt über die Eisplatte, so wirklich Lust verspürt man nicht, aber wir probieren es mal aus. Es geht total okay.
Jetzt rechts, schaut rechts.
Schaut rechts.
Eis wieder.
Ja krass, aber es geht einfach durch. Also man muss in der Tat mehr konzentrieren, aber es funktioniert. Das ist, glaube ich, einfach nur eine Kopf-Challenge. Also der Spaßfaktor ist auf jeden Fall bis jetzt total gegeben. Man ist super schnell unterwegs. Der Fitnessfaktor ist auch da, weil wenn man bergauf fährt und einfach den Motor recht gering drosselt, dann ist es trotzdem noch anstrengend. Man kommt auf jeden Fall nach wie vor ins Schnaufen.
Anspruchsvolle Aufstiege gehen also auch mit dem Fatbike. Aber am allerallerschönsten am Skifahren finde ich ja die Abfahrt. Also mit Speed in die Kurve legen, dass der Schnee nur so spritzt. Ob das mit dem Fatbike genauso viel Spaß macht?
Auf was muss ich jetzt beim Runterfahren achten? Weil klar, mein Vorderrad hat Spikes.
Das Hinterrad könnte sein, dass das ein bisschen ausbricht. Aber sobald du merkst, das bricht dir irgendwie aus, vor der Bremse wieder ein bisschen loslassen, ein bisschen schneller, dann kriegen wir das.
Okay.
Okay?
Da wird schon ein bisschen Schiss. Okay, krass, blankes Eis, krasse Scheiße. Alter! Krass, das rutscht nicht, das ist ja unglaublich. Also der Faktor, ja, der für mich persönlich am schwierigsten zu erfüllen war, war in meinem Kopf der Action-Faktor. Aber ganz ehrlich, das ist ja Wahnsinn.
Und für 49 Euro Leihgebühr pro Tag ist das Winterfatbiken nicht nur umweltfreundlicher als Skifahren, sondern, wenn man das Equipment und den Liftpass reinrechnet, auch noch günstiger.
Claudia, deine Winter-Fatbike-Tour mit Andi in Ruhpolding hat sich auf jeden Fall nach Spaß angehört. Ich habe sowas noch nie gemacht und ich bin ziemlich angefixt. Also ich glaube, ich werde das auf jeden Fall mal ausprobieren. Aber ist Winter-Fatbiken jetzt wirklich die Alternative? Also quasi das neue, grüne Skifahren der Zukunft?
Also für mich persönlich ist es auf jeden Fall eine Alternative. Aber man muss natürlich schon zumindest so ein bisschen radelaffin sein und gegebenenfalls halt auch fitter als jemand, der jetzt nur einmal im Jahr eine Woche mit den Ski mehr oder weniger kontrolliert einen Berg runterrutscht. Für Andi Huber aus Ruhpolding ist es auf jeden Fall die Lösung mit einer Menge Potenzial.
An jedem Skihang kann da irgendwann ein Bikepark theoretisch entstehen, wenn kein Schnee nicht liegt. Warum nicht? Das muss halt in die Köpfe rein. Und die Nachfrage muss halt auch sein ans Bike. Also ich sehe es als Alternative, ganz klar.
Und dort, wo es halt zum Beispiel schon Bikeparks gibt, könnte man die halt auch einfach im Winter öffnen, wenn es geht. Wie zum Beispiel Weihnachten 2015, da war es ja so mild, hatte 15 Grad, dass zum Beispiel der Bikepark Bischofsmais im Bayerischen Wald wieder aufgemacht hat. Und das haben viele Leute super angenommen. Und wenn wir quasi als Bergsportler das vorleben, dann geht es vielleicht auch in die Köpfe rein. Das findet auch Sabrina, Jugendleiterin beim DAV und überzeugte Skitourengeherin.
Also ich sehe uns da voll in der Rolle, wo man die Möglichkeit hat, weil man eben den Zugang zu Leuten hat, die tendenziell sich eh schon mehr Gedanken machen. Und dass die Leute sind, die dann auch wieder Multiplikatoren sind. Also ich glaube, dass diese ganze Bergsportgemeinde schon an sich eine Gruppe von Leuten ist, die eher dann Bewusstsein dafür entwickeln und das Bewusstsein dann eben wieder an andere Leute weitergeben können.
Aber die breite Masse, das ist ja jetzt wahrscheinlich nicht diese Bergsportgemeinde, in der sich die Sabrina recht viel bewegt, oder?
Ja, das stimmt tatsächlich, sondern eher der Skitourist, der zumindest um die Zeit jetzt von weiter weg anreist und an seinen Routinen festhält.
Das heißt, Weihnachtsferien ist gleich Skiurlaub.
Ja, so ganz klar, absolut. Das ist quasi gesetzt. Aber genau der müsste sich halt an diesem Punkt umstellen, findet Ursi, die in Ramsau bei Berchtesgaden Schneeschuh- und Winterwanderungen anbietet.
Über Weihnachten, Neujahr, wir haben frei und dann fahre ich dorthin, wo mir ein Schnee gemacht wird, auch wenn er sonst nicht da wäre. Und im Frühjahr dann oft, da wäre dann vielleicht der Schnee da, da würde es gehen, da interessiert es dann keinen mehr.
Klar, ich meine, dem passionierten Bergsportler, der immer draußen ist, der geht auch im April noch Skitouren, dem muss man das jetzt nicht sagen. Aber das ist halt nicht die breite Masse. Aber gerade die müsste eben umschwenken und im Winter draußen auch schon andere Sportarten machen. Und zwar nicht erst dann, wenn Skifahren und Snowboarden wirklich nicht mehr geht, sondern einfach jetzt anfangen. Und mehr Flexibilität, die braucht es eben nicht nur bei dem, was wir machen, sondern eben auch, wann wir das machen.
Das heißt also, wenn an Weihnachten Klettern geht und erst im April eine Skitour möglich ist, dann sollten wir es so hinnehmen, wie es uns die Natur einfach anbietet.
Ja, genau. Und vor allem ein bisschen von unserer gefühlten Allmächtigkeit ablegen. Denn die Natur, das Klima und das Wetter, das können wir nicht steuern. Und wenn wir es nämlich doch versuchen und uns den Schnee machen, wie es uns gefällt, dann wird es immer nur noch schlimmer.
Wenn kein Schnee liegt, dann können wir draußen Sport machen. Also den Sport, den wir eh machen würden. Das heißt Wandern, Mountainbiken oder auch mal Fatbiken ausprobieren. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, das, was wir im Herbst draußen an Sport machen und uns ja grundsätzlich Spaß macht, auch im Winter zu tun. Es klingt fast schon zu einfach, ist aber ein guter Move. Das war das Puls-Spezial Wintersport 3.0, warum wir uns an einen Winter ohne Schnee anpassen müssen und das sogar Spaß machen kann.
Produziert haben die Sendung Johanna Gutzig und Alexandra Brandt. Redakteurin war Katharina Kästler.
Am Mikrofon waren Claudia Gerauer und ich bin Uli Knapp.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch
Puls Spezial
Digital Detox. Wie wir lernen können, bewusster unser Smartphone zu nutzen.
So anschalten, nur den Bildschirm anflicken, da ist der Schnitt über den Tag ungefähr so 88 Mal.
Diese Unterbrechungen nerven, kosten Zeit, sie zerstückeln unseren Tag und wir werden unproduktiv.
Dadurch eliminiere ich so eine Möglichkeit des Flows, in ein Thema reinzukommen, mich da einzudenken und darin aufzugehen.
Also höchste Zeit für einen Entzug.
Es geht nicht darum, Smartphones zu verteufeln und zu sagen, nein, abschaffen, sondern es geht darum, die Dinger jetzt vernünftig zu nutzen, so dass wir selbstbestimmt mit den Geräten umgehen und die in einem Maße irgendwie einsetzen, das uns gut tut.
Digital Detox. Wie wir lernen können, bewusster unser Smartphone zu nutzen. Puls Spezial und alle anderen Puls Podcasts findet ihr auf deinpuls.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Puls. Dieses neue Radio.